Thema gestern war das Wesen des Heils. Unter dem Wesen des Heils sprachen wir zuerst unser Abschnitt A vom Retter. Dieser ist Gott, aber er nimmt den Menschen hinein in sein Wirken. Unter Abschnitt B begannen wir zu besprechen den Inhalt. Dieser Inhalt ist Römisch 1, Leben, Römisch 2, eine neue Beziehung und Römisch 3, ein Handeln Gottes. Ein Handeln Gottes zur Befreiung von Sünde, von ihrer Strafe, von ihrer Kraft und von ihrer Gegenwart. Dieses Handeln ist eine Verheißung. Deshalb ist es ein Glaube und ein Weg. Wir kommen zu Abschnitt C, zum Zweck des Heils. Wozu rettet Gott? Nach David ist der Zweck der Rettung als solcher die Ehre des Retters. In Psalm 30, Vers 10, sagt er, was für Gewinn ist in meinem Blut, das heißt, wenn man mein Leben nimmt, in meinem Hinabfahren in die Grube, wird der Staub dich preisen, wird er deine Wahrheit verkünden? David appelliert an den Wunsch Gottes, Ehre zu bekommen. Aber er sagt ihm gleichsam, du wirst nur dann Ehre bekommen von mir, wenn du mich am Leben hältst. Also wenn du Ehre haben willst, bitte rette mich. Die Alten, die konnten ganz schön mit Gott argumentieren. Die haben sich die Besten aus den Schubladen der Weisheit geholt. Römisch 2, der nähere Zweck der Rettung im neuen Zeitalter, im Heilszeitalter, ist die Offenbarung des Charakters Gottes in seiner Heilsgemeinde. Gott formt dort neu seinen Charakter im Leben der Heilsgemeinde. Römer 8, 28 und 3 bis 30. Wir wissen, für die Gottliebenden wirkt alles zusammen zum Guten. Für die nach einem Vorsatz gerufen, weil er die von ihm im Voraus gekannten auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, dem Sohne, gleichgestaltet zu sein. Ich bin sehr stark unter dem Eindruck, dass hier der Genitiv der Identifizierung gebraucht wird, der Identität. Gleichgestaltet zu sein, das heißt dem Sohne gleichgestaltet zu sein, so dass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Das ist der Sinn der Wege Gottes im Heil. Das heißt, das ist sein Vorsatz. Vielleicht könnten die, die schlafen, zu schlafen vorhaben, tauschen mit denen, die ich Notizen mache. Beziehungsweise die, die beten wollen mit geneigtem Haupt. Hier wollen wir etwas Näheres sagen hierzu, zu diesem Zweck der Offenbarung des Charakters Gottes. Genügend Luft. Nicht ganz. Mit der Zeit wird es wahrscheinlich schon drauf
ankommen. Also, bitte.
Kannst aber auch kippen.
Ja.
war sein Bild von Gott.
Was hat der Mensch getan? Und beschreiben, der ursprüngliche ist.
Wir wollen Menschen machen zu unserem Bilde, oder in unserem Bilde, das heißt schon zu unserem Bilde, zu einem Bild von uns. Der Mensch wird geschaffen, das ist Anthropologie allerdings, wenn man dies hier weiter ausführen wollte, in welchem Sinne der Mensch ein Bild von Gott ist, gesellschaftlich, ethisch, philologisch und so weiter. Zweitens, da habe ich zwei, Jesus Christus ist der neue Mensch als Ebenbild Gottes. Er wird geboren, wird Mensch und als solches ist er ein vollkommenes Echo von Gott. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Nicht, so wie die norwegischen Brüder sagen, sündiges Fleisch, vollkommenes Fleisch. Fleisch an für sich ist ein unethischer Ausdruck. Der ethische Aspekt kommt erst dadurch, dass die Sünde hinzukommt. Sie ist aber etwas Fremdartiges für das Wesen, das Gott schafft. Und Jesus Christus bleibt es etwas Fremdartiges, nur insofern, als er zur Sünde gemacht wird, als Opfer für uns. 2. Korinther 5. Aber hier Johannes 1, Vers 14, wird er Mensch, also kommt ins Fleisch und wird einer von uns. In Johannes 14 sagt Jesus einmal zu Philippus, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, es war schon schwierig, Gott zu sehen. Man hatte einen Menschen vor Augen. Und die Nichterleuchteten, wie die Jünger, die konnten natürlich Gott nicht in diesem sehen. Die sahen nur einen gewöhnlichen Menschen, der so gekleidet war wie ein gewöhnlicher Galiläer. In Hebräer 1, den Versen 1 bis 3, schreibt der Schriftschreiber hier auch darüber, dass Gott sich offenbart in diesem Sohn. Er spricht in Sohnform in letzter Zeit. Wie tut er dieses? In zwei Linien, in zwei Zügen. Johannes 1, die Verse 17 und 18. In Gnade und Wahrheit. Im ersten Johannesbrief, sagt Johannes zweimal, Gott ist. Das heißt, in Kapitel 4 sagt er das zweimal in den Versen 8 und 16. Aber es zweimal gibt er Gott eine Ist-Bezeichnung. Das erste Mal ist Gott Licht, Kapitel 1, Vers 5. Und das nächste Mal in Kapitel 4 ist er Liebe. Das sind wohl die zwei Seiten des Charakters Gottes. Jesus Christus offenbart diese Gnade, diese Liebe. Er offenbart die Wahrheit Gottes, das Licht Gottes in Heiligkeit. Jesus Christus hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Das ist für einige sehr schwer zu verstehen, die sich polarisiert hatten, die auf eins dieser beiden mehr geschaut hatten. Jesus Christus ist ein Ebenbild Gottes, ein Ikon Gottes als Mensch. Aber er ist auch Ebenbild Gottes im Wort. Er ist das Wort in Fleischform, aber er ist auch zu finden im geschriebenen Wort. Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 8, wir lieben ihn, aber wir sehen ihn nicht. Ein Äkon ist ein sichtbares Bildnis von einer unsichtbaren Gestalt. Nur so ist Jesus Christus ein Äkon. Wenn er unsichtbar für uns geworden ist, müssen wir ein Abbild von ihm haben. Das haben wir im Wort. Er selbst sagte schon seinen Landsleuten in Johannes 5, Vers 39, ihr liest die Schrift, ihr forscht in ihnen, da bin ich zu finden. Die hat von mir gezeugt. Die Schrift Alten Testamentes war schon oder hatte schon ein Äkon von ihm. Lukas 24 heißt es denn, Jesus eröffnet den Emmaus-Jüngern im Gesetz, in den Propheten, in der poetischen Literatur, die hätten von ihm gezeugt. Dort sei das Bild von ihm in Leiden und Verherrlichung. Deshalb sagt Paulus vom Wort Gottes in Kolosser 3, Vers 16, der Gemeinde dort, dass das Wort des Christus, des Messias, reichlich unter ihnen wohnen soll. In Offenbarung 19, Vers 10 heißt es, Jesus Christus ist der Geist der Prophetie. Der Geist des Menschen ist unsichtbar, man sieht die Hülle, den äußeren Menschen. Aber auf den inneren Menschen kommt es an. Wir haben in der Schrift, wenn wir eine Bibel vor uns haben, eine Hülle. Aber das Leben liegt in dieser Schrift und es ist also mehr in diesem Buch als nur in einem gewöhnlichen Buch. Dieser Geist, dieses Lebendige im Wort Gottes ist Christus. Er ist der Inhalt der Schrift, der Prophetie. Deutlich sagt es Paulus in 2. Korinther 4, den Versen 4 bis 6, dass Äkon Gottes ist Christus und dieses Bild von Christus, das heißt das Bild von Gott, sehen wir im Evangelium. Dort sieht man das Angesicht Gottes, dort sieht man die Herrlichkeit Gottes im Angesichte Jesu Christi, im Evangelium. Nachdem dieser Christus unsichtbar geworden ist, haben wir aber das schriftliche Evangelium, Alten und Neuen Testamentes vor uns, und dort ist es zu finden. Dies ist das Wort, das Menschen verwandelt. Deshalb, Arabisch 3, der Gerettete ist ein Bild, ein Ebenbild von Gott. Das ursprüngliche Bildnis wurde zerstümmelt. Der Mensch wird gerettet über das genaue Ebenbild, in dem Maße, wie Menschen mit diesem Mittler in Berührung kommen und sich erfassen lassen von ihm, werden sie umgewandelt. Das geschieht in zwei Phasen, in einem Moment der Begegnung durch Bekehrung, Wiedergeburt, wo es eingepflanzt wird, aber dann muss es wachsen, genau wie ein Säugling, ein Kleinkind, das geboren wird, in sich vollkommen ist, aber wachsen muss. Dieses Bildnis muss zunehmen. Der Gerettete ist ein Bild von Jesus Christus. Also, so Paulus in Römer 8, 28 und 29, den Versen, die ich dort las. In 2. Korinther 3, den Versen 2 und 3 und Vers 18, spricht Paulus von der verwandelnden Kraft des Wortes Gottes. In den Versen 2 und 3 von Kapitel 3 im 2. Korinther sagt Paulus, Gott hat sein Evangelium hineingeschrieben in mein Herz. Das heißt, es wurde Paulus geoffenbart. Nicht über Menschen, Galater 1, ohne Menschenhand. Der Heilige Geist schrieb es direkt in sein Wesen. Er bekam es geoffenbart. Diesen Brief Gottes, er vergleicht diese Botschaft mit einem Brief, diesen Brief hat er abgeliefert. Das Wort dort wird wohl dieses zur Bedeutung haben. In Vers wird verschieden übersetzt, aber mir scheint, das ist, was Paulus sagen will. Dieses Evangelium hat er abgeliefert wie ein Brief in Korinth. Er war, er hat gesprochen, er hat verkündet. Und wenn er Evangelium verkündet, den Brief Gottes dort abliefert, dann hören Menschen diese Botschaft, viele nehmen sie an, und dabei schreibt der Heilige Geist neu, zum zweiten Mal. Das Evangelium wird in die Herzen von Menschen hineingeschrieben, dieses Mal über einen Menschen, einen Apostel, der im Namen des unsichtbaren Christus spricht. Der Heilige Geist schreibt diesen Brief in ihre Herzen, und in ihrem Leben kommt der Brief zum Ausdruck, wird sichtbar, sodass die anderen Einwohner von Korinth den Brief Gottes an ihnen lesen können. Sie sind ein Brief Gottes, der nun anschließend Paulus empfiehlt. Welch ein Lob. Und einige Kritik, schwere Kritik, die Paulus dort meldet, in beiden Briefen. Aber das ist ein ungeheurer Lob. Ich weiß, die Züge des Evangeliums, die Züge Jesu im Evangelium sind zu sehen in eurem Leben. Das will ich nicht absprechen, wenn auch einige Mängel vorhanden sind. Welche sind die Hauptzüge dieses Bildnisses? Genau die, die bei Jesus Christus vorhanden waren. Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 9, dass wir ein neues Volk sind, das Gott gerufen hat, damit es die Tugenden Gottes kundtut. Die Tugenden Gottes sind zur Hauptsache zwei, Liebe und Heiligkeit. Darunter gruppieren sich jeweils eine Anzahl von Eigenschaften unter Liebe, Barmherzigkeit, Gnade und so weiter. Unter Heiligkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit und so weiter, Wahrhaftigkeit, Treue. Diese Tugenden soll die Gemeinde, das neue Volk Gottes, weitergeben, so wie die Korinther in Korinth. Das moralische Wesen Gottes, das heißt, der heilige Charakter Gottes und die Liebe Gottes, und man kann es vielleicht auch in Güte zusammenfassen. Güte wäre beides. Diese Seite vom Wesen Gottes kommt zum Ausdruck in seinen zwei Eigenschaften Heiligkeit und Liebe. Dementsprechend sagt Petrus in 1. Petrus 1, in Versen 14 bis 18, als Kinder des Gehorsams. Kinder übernehmen Wesenszüge von ihren Eltern, ererben sie. Wenn wir von Gott geboren sind, von ihm gezeugt worden sind, hat er sein Wesen weiter verpflanzt. Nicht nur, dass wir Gottheiten selbst würden, doch in einem gewissen Sinne Gottes Kinder. Das Leben von Jesus wird uns eingepflanzt. Kinder des Gehorsams, bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit, sondern wie der, der euch gerufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Wenn ihr den als Vater anruft, diesen Heiligen, wenn der euer Vater geworden ist und ihr seine Kinder, dann sollte von dieser Heiligkeit in eurem Leben etwas zu sehen sein. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen wie Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Das heißt, Gott hat seine Liebe ebenfalls gezeigt. Ihr seid Gerettete. Heiligkeit und Liebe sollen zu sehen sein. Noch deutlicher kommt dies zum Ausdruck in 1. Timotheus 1, Vers 5. Und vielleicht nicht deutlicher, aber dort auch. 1. Timotheus 1, Vers 5 heißt es, der Endzweck der Anweisung, das heißt Pauli-Anweisung an Timotheus, nicht des Gesetzes hier. Hier spricht er noch nicht vom Gesetz. Hier spricht er von der Anweisung, die er gegeben hatte in den Versen 3 und 4. Vielleicht sollte man die auch lesen. So wie ich dir bei meiner Abreise nach Makedonia zusprach oder ersuchte, in Ephesus zu bleiben, damit du einige anweisest oder anwiesest, nichts anderes zu lehren. Das war die Anweisung. Und über diese Anweisung spricht Paulus immer wieder in Timotheusbrief. Diese Anweisung ist zusammengefasst der Auftrag, das Evangelium zu vertreten als Apostel, nicht als Pastor. Die Briefe sind nicht Pastoralbriefe, weder von einem Pastor geschrieben, noch an einen Pastor. Sie sind aber über Pastoren geschrieben, das heißt über die Pastoralarbeit. In dem Sinne enthält es pastoralen Stoff schon. Damit du einigen anwiesest, nichts anderes zu lehren, auch nicht auf Legenden und endlose Geschlechtsregister zu achten, was mehr zu Streitdiskussionen beiträgt, denn zur Tätigkeit eines Haushaltes Gottes im Vertrauen, das heißt im Glauben. Aber der Endzweck der Anweisung, dieses meines Auftrages, ist Liebe. Da haben wir es. Der Endzweck ist, die Liebe zu verwirklichen. Die Liebe Gottes, die er ausgegossen hat, hat in unserem Herzen. Und zwar, jetzt kommt die Heiligkeit, aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wahrhaftigkeit, Reinheit, Gerechtigkeit. Diese Züge der Heiligkeit sollen zu sehen sein. Das heißt, es soll eine Ausgeglichenheit vorhanden sein. Es soll nicht eine polarisierte Vertretung oder Darstellung des Charakters Gottes sein, sondern beide zusammen in ausgeglichenem Sinne. Wie schwer ist es für uns, also hier ausgeglichen zu sein, zu lieben und gleichzeitig heilig zu sein. Aber es muss daran erinnert werden, hören wir auf, das eine zu sein, dann hören wir auf, das andere zu sein. Hören wir auf, liebevoll zu sein und betonen die Heiligkeit, dann ist die Heiligkeit nicht mehr Heiligkeit. Hören wir auf, heilig zu sein und konzentrieren uns auf die Liebe, dann wird die Liebe faul sein und nicht mehr Liebe sein. Eins muss das andere haben, um sein eigenes zu sein. Dies ist auch der Sinn der guten Werke, dass man Liebe und Heiligkeit in ihnen offenbart. Titus 2. Titus 2, 9 und 10. Die Sklaven ermahne, ihren eigenen Herren unterwürfig zu sein, in allem sich wohlgefällig zu machen. Das heißt, doch positiv zu denken. Die Liebe soll zum Ausdruck kommen. Nicht widersprechen, also heilig, nichts unterschlagen, sondern alle gute Treue erweisen, damit sie die Lehre Gottes, unseres Retters, zieren in allem. Ein Christ soll ein Zierstück sein des Evangeliums. Auch das ist eine Tugend. Einige Christen begnügen sich damit, dass sie an der Wand hängen und nur zu sehen sein wollen. Aber wenn sie nicht im Leben Liebe und Heiligkeit zeigen, dann ist dieses Zierstück sehr verstaubt und man könnte schon darauf verzichten. Epheser 2, 8 bis 10. Durch Gnade seid ihr Gerettete. Durch den Glauben, das nicht aus euch, Es ist Gottes Gabe, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Denn wir sind sein Erzeugnis, in Christus Jesus erschaffen zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitete, damit wir in diesen wandeln sollen. Wieder, wir sind ein Erzeugnis von Gott durch Jesus Christus. Er hat uns geschaffen, neu geschaffen. Und in diesem neuen Leben sollen die Züge Gottes aufbekommen. Das wird hier nicht so deutlich gesagt, aber wir sind sein Werk, um in guten Werken zu wandeln. Groß B. Nachdem wir etwas vom Geretteten als Ebenbild gesprochen haben, die Verwandlung der Gesellschaft, wenn Gott sein Ebenbild verwirklicht unter Menschen, neu verwirklicht, dann ist das nicht nur beim Individuum der Fall, sondern auch unter Menschen als Gesellschaft. Der Mensch ist im Bilde geschaffen worden, auch dadurch, dass er Mehrzahl oder Einzahl in der Mehrzahl ist. Die Mehrzahl ist eine Einheit. Gott ist mehrzählig in Einzähligkeit. Bitte?
Wie heißt das Überschrift?
Groß B, die Verwandlung der Gesellschaft. Ja. Gott ist mehrzählig, auch der Mensch ist mehrzählig, er ist eine Gesellschaft. Das beginnt beim Einzelnen, das muss man schon sehen. Der Weg des heutigen Menschen zur Verwandlung der Gesellschaft ist umgekehrt, ein verkehrter. Er will also bei der Gesellschaft anfangen. In Berlin las ich übers Wochenende ein Plakat, nicht der Arbeiter ist faul, die Gesellschaft ist verkehrt, die Struktur ist verkehrt, nicht die Gesellschaft ist verkehrt, das System ist verkehrt, so. Das System ist faul, nicht der Arbeiter. Der Arbeitslose ist also, ja. Es liegt am System. Also die Gesellschaft muss neu werden, dann wird der Einzelne neu werden. Nun, das hat schon Einflüsse, aber diese Überbetonung der Einheit, das ist wieder eine Polarisierung. Ja? Wir schweben so zwischen beiden. Vor einigen Jahren war es noch die Überbetonung der Individualität. Wir hatten eine individualistische Konzeption von der Gesellschaft. Aber der einzelne Mensch kann nicht alles alleine tun, er muss zusammenarbeiten. Auch in der christlichen Arbeit überbetont man eines. Mitunter betont man, dass der einzelne Christ als Einzelgänger viel leisten kann. Dann betont man Teamarbeit und einige wollen nur noch Teamarbeit. Und man bedenke, dass wenn so ein Team rausgeht und wenn plötzlich einer allein steht, der wird unfähig sein, alleine zu arbeiten. Das habe ich im Krieg erlebt. In den verschiedenen Ausbildungsmethoden von Soldaten. Das ist sehr interessant, mal das zu beobachten. Wir müssen fähig werden, zusammenzuarbeiten. Wir müssen fähig werden, alleine zu arbeiten. Beides muss da sein. Wenn Gott Menschen rettet, dann fängt er beim Einzelnen an. Gott beginnt beim Einzelnen. Und nach verwandelt sich die Gesellschaft. Aber es muss noch eine neue Komponente kommen. Die interpersonalen Beziehungen zueinander, die müssen gepflegt werden und auch neu verwandelt werden. Gott bildet eine Körperschaft. Das ist das Neue, die Leibhaftigkeit des Volkes Gottes. Das erste Volk war ein generatives Volk. Die Einheit lag in der Generation. Eltern und Kinder waren eine Familie. Das schweißte zusammen. Das ganze Volk, das heißt, bei weitem der größte Teil des Volkes, war miteinander verwandt. Das machte zu einer Einheit. Aber das neue Volk ist noch eine stärkere Einheit. Denn da sind nicht Enkelkinder und Urenkelkinder und so weiter. Da sind sie alle Kinder eines Vaters und bilden eine Einheit, eine leibhaftige Einheit im Heiligen Geist. Sie sind und werden genannt der Leib des Messias. Epheser 4, Vers 13 sagt Paulus, dass dies das Ziel der Wege Gottes ist in der Gemeinde, durch die Ämter auch. Ihre Arbeit ist es, die Leibhaftigkeit der Gemeinde herauszuarbeiten oder zu pflegen. Wenn nun Gott die Gesellschaft verwandelt, beginnt er beim Einzelnen, wandelt ihn um, und somit hat er eine neue Gesellschaft begonnen, wie eine Insel in der Landschaft oder in der, der Weltgesellschaft, menschlichen Gesellschaft. Diese neue Gesellschaft soll nun die Züge Gottes zeigen, Liebe und Heiligkeit, und in ihrem Wesen, in ihrem Umgang mit dem Rest der menschlichen Gesellschaft, Gott offenbaren, Gott zeigen. Diese Gesellschaft arbeitet auf zweierlei Art und Weise mit dem Rest der menschlichen Gesellschaft. Sie spricht und sie handelt, sie erzählt Wort Gottes und sie lebt Wort Gottes. In einem anderen Sinne gesagt oder auf eine andere Art und Weise gesagt, sie ist Licht und bringt Evangelium hinein in diese Gesellschaft, aber sie anerkennt den Rest des Guten, der in der Welt vorhanden ist. Sie verdammt nicht alles, was da ist. Denn Jesus sagt, wir sollen nicht nur Licht der Welt sein, der dunklen Welt, sondern wir sollen Salz der Erde sein. Die Erde als geschaffene Welt hat immer noch etwas von dem ursprünglich Guten. Wir bedenken, Paulus sagt, die Welt, die Schöpfung, ist in diesen gegenwärtigen Zustand gekommen, nicht aus eigener Schuld. Römer 8. Der Mensch ist ein Gefallener. Der Lapsus liegt bei ihm, nicht bei der Umwelt vom Menschen. Nicht unsere Umwelt ist gefallen. Wir sollten nicht von einer gefallenen Schöpfung sprechen. Lapsus beinhaltet oder enthält den Schuldgedanken. Und Schuld liegt nicht vor bei der Schöpfung. Sie ist in Mitleidenschaft gezogen. Aber weil Gott es so gefügt hat, er hat mit einem göttlichen Dekret verfügt, dass die Umwelt des Menschen mit in Leidenschaft gezogen werden soll. Das heißt, der Tod, der Zerfall, der in das Leben des Menschen kommt, der kommt ebenfalls in seine Umwelt hinein, sodass die Welt heute, sagt Paulus, im Zerfall begriffen ist und der Nichtigkeit entgegengeht. Und doch, 2. Petrus 3, Gott hält sie immer noch mit seinem Wort, oder Hebräer 1, der Sohn ist es, der sie hält, er bewahrt, dass das eine Gesetz, wir haben ja zwei Grundgesetze jetzt, das Gesetz des Zerfalls und das Gesetz der des Zieles oder des Zusammenfindens immer wieder. Nach einem Winter, einem Herbst kommt wieder der Frühling und so weiter. Die Natur, wenn man ihren eigenen Weg gehen lässt, wenn man sie ihren eigenen Weg gehen lässt, baut sich selbst wieder auf. Wir haben dieses Heilende in der Natur, dieses zum Guten hin tendierende. Aber wir haben beide. Und das ist ja, was einen unwiedergeborenen Wissenschaftler so verblüfft. Und wir haben wie diese zwei widersprüchige Auffassungen von Natur in der Welt. Der eine sieht das Gute und meint hier den Schöpfer sogar zu sehen. Wie viele auch nicht wiedergeborene Menschen haben schon die Züge des Schöpfers in der Schöpfung gesehen. Die anderen sagen, ich sehe nichts davon. Ich sehe nur, dass Fische andere Fische auffressen wollen. Und einige Tiere andere Tiere töten wollen und so weiter. Und dann gibt es Soziologiebücher, ich habe ein merkwürdiges gesehen, in irgendeiner Bibliothek, zwischendrin sind dann wieder Fotos, politische Fotos. Und das soll dann zeigen, dass im Leben des Menschen genau das zugeht, was in der Tierwelt vorgeht. Ja? Wir fressen einander auch auf. Kriege und so weiter sind auch da. Soll also die evolutionistische Einheit zeigen zwischen Menschheit und Rest der Zoologie. Es ist schon eine Einheit da, aber es ist auch ein Unterschied da. Wenn nun die Gemeinde hineinwirkt in dieses, in diese Welt hinein, dann soll sie Licht und Salz sein. Bitte.
Wie würden Sie das formulieren, Salz sein? Würde das bedeuten, dass die Gemeinde Jesu auch eine Verantwortung hat für das Wohlergehen ihres Volkes, in dem sie lebt, also auch einen gewissen politischen, ein politisches Mandat, vielleicht im Sinne eines Gewissen des Volkes zu sein?
Ja. Die Welt ist nicht gerufen worden, die Gemeinde, diese Welt zu renovieren. Das Ziel ist es nicht, über Einwirkung eine neue Gesellschaft zu wirken. Das geschieht nur durch Wiedergeburt. Aber die Gemeinde anerkennt, dass die erste Schöpfung eine gute war und wo das, was Gott schuf, vorhanden ist. Ob in der materiellen Schöpfung oder in der geistigen Schöpfung, wo Schöpfung Gottes ist, da ist Gutes vorhanden und das muss erhalten werden, nicht wegen seines Zieles, sondern wegen seines Ursprungs. Nicht prophetisch, wie man in der liberalen Theologie das mitunter findet, wo dieser Akzent liegt, sondern geschichtlich, weil dieses Gotteswerk ist und es lohnt sich, Gott zu ehren und das so zu tun, dass man sein Geschöpf anerkennt. Das heißt, dass die gesamte materielle Schöpfung und der Umgang mit der materiellen Schöpfung gekennzeichnet sein soll von einer Achtung vor dem Schöpfer und deshalb vor der Schöpfung. Wie das im Einzelnen aussieht, muss zum großen Teil ausgeklügelt werden, muss erfunden werden, wie das aussieht. Ob ich jetzt einige Bäume abhaue, um aus diesen Bäumen, aus dem Holz, etwas Neues zu schaffen zur Ehre Gottes. Oder ob ich sie stehen lasse, zu verschiedenen Zwecken, entweder ästhetischen oder biologischen Zwecken, damit das Gleichgewicht erhalten wird. Das muss studiert werden. Man muss einen Überblick bekommen, um zu sehen, was jetzt in diesem Fall weise wäre. Weisheit ist zunächst einmal das beste Ziel festzustellen in irgendeinem Bereich. Und zweitens den besten Weg zu finden, dieses Ziel zu erreichen. Und da muss man sich damit befassen. Es gibt einige, die können das besser als andere. Die müssen dann in der Gemeinde den anderen helfen. Also die Wissenschaftler, die Naturwissenschaftler haben hier einen Dienst an der Gemeinde. Aber nicht nur die materielle Schöpfung soll bewahrt bleiben, beziehungsweise zur Ehre Gottes gepflegt werden, auch die geistige Schöpfung. Das heißt, das, was im Raum des Geistes vorhanden ist. Der Geist des Menschen birgt allerlei Axiome, die Gott hineingelegt hat. Der Mensch kommt nicht als Tabula Rasa auf die Welt, als ein unbeschriebenes Blatt, sondern er kommt mit Voraussetzungen, von diesen spricht Paulus in Römer 2. Diese Voraussetzungen sind nicht nur das von uns gewöhnlich ernannte oder genannte Gewissen, wo man zwischen Gut und Böse unterscheidet. Es liegt noch viel weiter als das. Es sind sämtliche Voraussetzungen über das, was sinnvoll wäre, recht ist, gut ist und so weiter, ästhetisch ist. Die Voraussetzungen, es gibt eine ganze Menge von gesunden Voraussetzungen auf dem Gebiet der Ästhetik, die müssen erkannt werden, die müssen gepflegt werden. Man darf nicht einfach sagen, es sind keine konstanten Kriterien da. Das ist eine Verneinung. Nur weil man seinen eigenen Wünschen nachgehen will, darf man nicht verneinen, dass es gemeinsame Empfindungen geben darf. Man muss die Einheit sehen in diesen Dingen. Die Gemeinde ist nicht eine Zersplitterung, auch nicht auf dem Gebiet der Kunst. Sie muss sich hier finden und sich fragen, was hat Gott an Gutem hier geschaffen. Das heißt also, dass wir an dieser Stelle zusammenarbeiten können mit unbekehrten Menschen, beides die materielle Welt zu erhalten oder auch die geistige Welt zu erhalten, ob das Kultur ist, ob das Soziologie ist, das heißt die Gesellschaft ist, hier in verschiedenen Schichten, die kleinere Gruppe, die größere Gruppe, die wurde jetzt angesprochen in Form von Politik, das ist einfach die größere Form der Gesellschaft. In dieser Gesellschaft geht es immer im Umgang miteinander um Rechtsfragen, denn wir kollidieren miteinander. Und dann ist die Frage, wo liegt das Richtige im Umgang miteinander? Da kommt das Gewissen zum Ausdruck. Und die Gesetzgebung ist ja eine Sichtbarwerdung des Gesetzes Gottes. Wir machen einen Spaziergang durch Bremen und dann wies man mich darauf hin, dass am Rathaus, die 10 Gebote angebracht sind. Das heißt also, dass das Recht, von dem wir als Gesellschaft leben, dort verankert ist. Paulus sagt, es steht an 2 Stellen geschrieben, im Gewissen, das hat auch der Heide, der kein geschriebenes hat, und im Gesetz, das hat nur Israel, aber soll es den anderen Völkern sagen. Die zuverlässigere Form ist die objektive. Aber geschrieben hat Gott 2-mal. Und da können wir ein Licht sein und ein Weg, ein Salz sein in dieser Welt. Bewahrung des Guten in der ersten Schöpfung. Wie das im Einzelnen aussieht, auch auf Geistengebiet, muss überlegt werden. Ein Christ darf in einem Orchester spielen. Aber nur so lange, wie er weiß, diese Musik ehrt Gott. Er darf in einem Verein dann mit anderen zusammen sein. Solange wie er weiß, was ich tue, erhält, ist Salz der Erde. Wenn er selbst Salz braucht, nun, dann sollte er irgendwo einen Strich ziehen. Aber er ist dazu da, in dieser Welt, im Umgang mit der Welt, Licht und Salz zu sein. In der physischen und in der geistigen Schöpfung. Wir dringen ein in die Welt als Licht, um Menschen herauszurufen. Wir leben in der Welt als Salz, um sie zu bewahren, wo sie ist. Gott nimmt uns hinein in seine Verantwortung. So viel zum Thema 1. Es war mir einführende Art, es sind einige sehr große Themen angesprochen worden, aber sollte irgendwie ein Grund gelegt werden für die Soteriologie. Wir sprachen vom Wesen des Heils, bitte.
Ich habe nur eine Frage. Wir haben jetzt vorhin angefangen mit Großart. Der Mensch als ein Ebenbild bereits ein Bild Gottes. Und wir haben gestern die Punkte gehabt, Groß A, B und C. Das ist jetzt wieder auch noch ein anderes Überschuss gewesen, da bin ich etwas durcheinander gekommen.
Gestern angefangen mit Groß A?
Und davor hatten wir mit Groß C, Zweck des Heils.
Das war Abschnitt C. Waren Sie gestern da? Noch einmal die Gliederung, damit jeder es versteht. Wir beginnen zwar mit der Verwendung von 1 und A, aber sie sind zu unterscheiden von den 1 und A, die ich als römisch und groß und arabisch und klein bezeichne. Wir beginnen mit Themen, dann geht es, die Themen sind untergeteilt in Abschnitte und die Abschnitte sind punktiert in römisch 1, groß A, arabisch 1 und so weiter. Jetzt hatten wir zuletzt Abschnitt C, das heißt Thema 1 immer noch Wesen und Abschnitt C, Zweck des Heils, und darunter ging es um die Ehre Gottes, die Darstellung seines Charakters, römisch 2, und unter römisch 2 hatten wir Groß A, der Mensch als Bild Gottes, der Einzelne, und Groß B, die Verwandlung der Gesellschaft.
Das geht alles unter C, römisch 2.
Ja, und der Zweck, Abschnitt C.
Ah ja, jetzt habe ich mich irritiert, dass einmal das C und dann nochmal wieder ein großes A kommt.
Aber eben, man muss behalten bei den Überschriften Abschnitt und Thema, sonst kommen sie durcheinander. Ja.
Sie können auch Ihr eigenes System gebrauchen, das ist nicht so schwierig. Jetzt wären wir also bis zur Pause gekommen, ja?
Ja.